Also, wir haben diese Woche den Schabbat, wo der Maftir die Lesung von Para Aduma ist. Und weil der Maftir die Lesung von Para Aduma, vom Abschnitt von der Roten Kuh ist, haben wir dann auch die Haftarah dazu passend. Also die Haftarah muss jetzt gar nichts mit der Parasha zu tun haben, sondern die Haftarah hat mit dem Datum zu tun, weil wir immer eine gewisse Zeit vor Pesach, vor dem Beginn des Monats Nissan, lesen wir als Maftir den Abschnitt von der Roten Kuh. Warum ist das gerade vor Pesach relevant gewesen mit der Roten Kuh?
Für die Reinigung.
Wegen der Reinigung, damit sich die Leute rechtzeitig Tahore gemacht haben, um für das Pesachopfer in den Tempel zu kommen. Also das ist einfach jahreszeitlich bedingt und das muss nicht mit Parashat Kittisa zusammenfallen. Das kann noch eine Woche früher oder später die Parasha erwischen. Und jetzt gibt es eine eigene Haftarah zu Parashat Parah und die führt uns in den Propheten Jeheskel, in das Kapitel 36 des Propheten Jeheskel ab Nummer 16, beziehungsweise Tet Zayin, falls jemand die hebräischen Ziffern hat. Der Prophet Jeheskel ist ja jetzt nicht immer der Allereinfachste und wir werden sehen, dass das auch ein Text ist, wo man vielleicht auf ein paar Details genauer schauen muss. Und wir werden versuchen, einmal zu verstehen, worum es geht. An der Oberfläche ist es relativ leicht, warum das Haftarah zu Parashat Parah ist, weil in diesem Abschnitt der Prophet Jeheskel davon sprechen wird, dass er Am Israel reinigen wird, Tahor machen wird. Und dieses Wasser, das aus der, mit der Asche der roten Kuh gemixt wurde, war ja auch ein Reinigungsritual. Zwischenfrage, damit alles klar ist, wovon wir sprechen. Wozu wurde dieses Wasser, das man mit der Asche der roten Kuh zubereitet hat, benötigt? Es gibt ja verschiedene Arten, wie jemand Tamé werden konnte oder kann. Wozu wurde das benötigt?
Von Tod.
Von Tod, ganz genau richtig. Wenn jemand einen Leichnam berührt hat, mit einem Leichnam in Kontakt gekommen ist. Was zum Beispiel zu unterscheiden ist zwischen einer Tuma, die jetzt zum Beispiel eine Frau hat, die durch eine ganz normale Blutung niederwird und in die Mikwe geht. Also das ist nicht ganz dasselbe. Das sind Kleinigkeiten, die wir aber hier bei diesem Text beachten sollten. Schauen wir mal, worum es geht. Wir sind hier in einem späteren Kapitel des Propheten Jeheskel. Wir wissen, der Prophet Jeheskel hat sich an Am Israel gewandt in einer Zeit, wo das Volk im Exil war. Und eine schwierige Frage und ein Thema, das sich da als roter Faden durchzieht in dieser Zeit und beim Propheten Jeheskel ist, dass die Leute Gefahr gelaufen wären, in Babel Gott zu verlassen, weil jetzt ist man irgendwie aus dem Land exiliert worden. Also Gott ist mit uns böse und wir kommen da eh nicht mehr zurück. Das wird jetzt nichts mehr. Also assimilieren wir uns in die babylonische Kultur. Und eine Aufgabe, die ein Prophet in der Zeit hat, ist, den Leuten zu sagen, na, 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 er wird jetzt von hier auch wieder rauskommen. Und Gott ist immer noch Gott. Jetzt wissen wir schon, wir haben das gerade im vorigen Schuh gehört, dass der Grund für für das babylonische Exil und für die Zerstörung des ersten Tempels war ja zum Teil, dass die Leute ein bisschen was mit dem Götzendienst hatten. Also es war schon vorher im Argen. Aber durch die Erfahrung des Exils könnte das jetzt in eine völlig falsche Richtung interpretiert werden. Nämlich, das war es jetzt und wir kommen da eigentlich nicht mehr zurück. Und es geht sehr stark darum, den Menschen zu kommunizieren, ihr werdet sehr wohl wieder zurückkommen und ihr sollt sehr wohl an den einen Gott glauben und da keine anderen Dummheiten machen. In den hinteren Kapiteln des Propheten Jeheskel haben wir dann wirklich die Visionen, die sich auf die messianische Zeit beziehen. Hier sind wir noch nicht ganz dort, aber bald. Jetzt, dieser Satz setzt ein, Vahid war Hashem Elai Lemor, der Prophet Jeheskel hat eine Vision, wo Gott ihm sagt, Ben Adam bet Israel yoshvim al admatam vaytam'u otah bedarkam uva'alilotam ketum'at hanida hayta darkam lefanai. Ein Mensch aus dem Haus Israel, also am Israel, in dem Fall reden wir von Jehuda, weil das Nordreich gibt es ja schon nicht mehr seit einiger Zeit, aber das ist ja jetzt nicht relevant. Sind gesessen auf ihrem Erdboden in Eretz Israel und sie haben Eretz Israel Tamé gemacht durch ihre Wege und durch ihre Handlungen. Handlungen, also Alila als Handlung meint auch eine geistige Handlung, zum Beispiel wie man über jemanden redet, was man so mit Worten macht, nicht nur Tätigkeiten im Sinne von Werktätigkeiten, das wäre Peula. Und hier hat der Satz einen Ednachter, dieses Ednachter ist mir möglicherweise wichtig. Beistrich, Ketum Ata Nida Haita Darkam Lefanai. So wie die Tum'a von einer Nida, von einer abgesonderten Frau, die ihre Blutung hatte, war ihr Weg vor mir. Va'eshpoch Hamati Alehem, und ich habe meinen Zorn ausgeschüttet über sie. Al-Hadama Sherchafru Al-Arat, über das Blut, das sie vergossen haben über das Land. Das mit dem Blut kann hier durchaus bildlich zu verstehen sein, als all die schlimmen Sachen, die sie gemacht haben, haben dem Land nicht reines, klares Wasser gegeben, sondern Blut, das nicht gerade gut nährt. Und mit ihren Götzen haben sie es Tameh gemacht. Behalten wir im Hinterkopf, dass hier eine gewisse Reihenfolge ist. Zuerst ist die Rede von den Taten, die die Menschen gemacht haben. Und das mit dem Götzen wird erst ein bisschen später erwähnt. Obwohl bei den Taten kann man den Götzen, den sich durchaus dazu denken, aber es wird explizit erwähnt, eigentlich erst nachher. Also vielleicht haben wir hier zwei Schritte. Aber jedenfalls geht es darum, dass das Volk hat sich aufgeführt, soweit das Gott gesagt hat, geht nicht mehr. War zornig, hat sie aus dem Land rausgeworfen, weil sie sich so aufgeführt haben. Und jetzt kommt es aber, dass das nicht ewig so sein wird, sondern, also zunächst einmal wird noch beschrieben, Gott hat sie zerstreut, unter den anderen Völkern. Und sie kamen zu diesen anderen Nationen und dort haben sie, Vichalelu Etchem Kotschi, sie haben meinen heiligen Namen entweiht. Be'emor lahem am Hashem ele ume'arzo. Das ist das, was ich angesprochen habe, dass sie gesagt haben, naja, die Völker, wo man hingekommen ist, also die Völker im Babylonischen Reich, die haben jetzt gesagt, ah, das ist das Volk von diesem Hashem, diesem jüdischen Gott. Und der hat sie jetzt aus dem Land rausgeworfen. Also irgendwie ist dieser jüdische Gott jetzt nicht mehr so relevant. Ja. Das ist der Hillul Hashem, der hier angesprochen wird. Wenn das ist jetzt vorbei, den braucht man nicht mehr. Und jetzt sagt Hashem aber, va'echmol al Shem Kochi, ich habe Erbarmen gehabt mit dem Namen meiner Heiligkeit. Wie geht das, dass Gott mit sich selbst Mitleid hat? Das geht ein bisschen schlecht. Aber was hier gemeint ist, das erfahren wir gleich, wenn wir weiterlesen. Asher Bet Israel Bagoyim. Also mit meinem Namen, der entweiht wurde von dem Haus Israel innerhalb der Völker, die dort hingekommen sind. Und jetzt will Gott das wieder reparieren. Lechen Israel Ko Amar Hashem Elokim, spricht zu dem Haus Israel, so sagt Gott. Lolema Anchem Ani Ose. Ich mache das jetzt nicht für mich, was ich vorhabe zu machen, sondern ich mache das, um meinen Namen zu reparieren. Also worum es hier geht, ist, dass Gott zeigt, dass er Gott ist. Er macht das nicht uns zuliebe, weil wir waren eigentlich nicht so brav. Also wenn ich jetzt rechnen würde, hat das Volk Tschuwa gemacht, steht nichts da. Hat das Volk Verdienste, zumindest mal steht nichts da. Wir wollen nicht ausschließen, dass was stattgefunden hat, aber steht nicht da. Das ist nicht das Thema hier, sondern das Thema ist, Gott macht das, um zu zeigen, dass er Gott ist. Völlig unabhängig davon, ob die Menschen es verdient haben oder nicht. Und es könnte sein, dass hier die Verdienste nicht so weit gereicht haben. Aber es geht einfach darum, dass Gott seinen Namen wiederherstellt, dass die Menschheit der anderen Völker nicht sagen kann, naja, das ist jetzt irgendwie nichts geworden mit diesem komischen jüdischen Gott. Das war halt einmal irgendwie ganz nett und interessant. Heutzutage sind andere Dinge schick, sondern dass die Leute erkennen, ups, der ist immer noch da. Und der ist aktiv und der kann, was unsere komischen Götter nicht können. Das ist das, was hier gezeigt werden soll. Passt übrigens nicht schlecht zu dem Schiur, den wir gerade gehört haben. Und was will Gott jetzt machen? Ich bin im Vers 23, Hafgimmel. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים, אשר היללתם בתוכה. Und ich werde heiligen meinen großen Namen, der da entweiht wurde in den Völkern, den ihr entweiht habt unter ihnen. Also die Juden hätten sich auf die Füße stellen können und fromm sein können in Babel, aber das hat auch nicht ganz so geklappt. Ve'yadu ha'goyim, und die Völker werden wissen, ki ani Hashem, dass ich Hashem bin, und so weiter. Dann Vers 24. Ve'lakachti etchem min ha'goyim, ich werde euch herausnehmen von den Völkern. Ve'kibatzti etchem mikol ha'aratzot, und ich werde euch einsammeln von allen Ländern. Ve'hevekti etchem el admatim, und ich werde euch bringen zu eurem Erdboden. Also Einsammeln der Zerstreuten und Wiederbesiedlung ins Land. Und jetzt kommt der Teil, um den es eigentlich geht. Vesarakti alechem mayim tihorim. Und ich werde euch werfen reines Wasser. Utartem, und euch reinmachen. Mikol tum utichem, von allen euren Tumas. Wir haben schon gesehen, es gibt verschiedene Arten, wie man Tameh sein kann. Also von allen wird Gott uns reinmachen. Umikol gilulechem ataher etchem. Und von all diesen Götzen, die ihr gehabt habt, werde ich euch reinigen. Venatati lechem lev chadash, und ich werde euch geben ein neues Herz. Vehuach hadasha, neuen Geist, etem bekirbechem, werde ich geben in euch. Vahasiroti et lev ha'even mibzorchem, venatati lechem lev basar. Und ich werde wegnehmen das steinerne Herz von euch, und ich werde euch geben ein Herz von Fleisch. Also ein Herz, das auch fühlt, ein lebendiges Herz. Manchmal hätte man den Wunsch, dass der liebe Gott das heute auch mit manchen Menschen macht. Ve'etruchi etem bikirbchem, und meinen Geist werde ich geben in euch. Ve'asiti et asher bechukai telechu u'mishpatai tishmeru va'asitem. Und ich werde machen, dass ihr geht in meinen Gesetzen, in meinen Satzungen, und meine Gesetze hütet und sie tut. Das hat jetzt schon recht was Messianisches. Also das klingt jetzt nicht so danach, wie wir hier heute sitzen. Das mit dem Herz von Stein soll es gerüchteweise manchmal noch geben. Und dass wir eine natürliche Neigung dazu haben, Gottes Gebote zu erfüllen, ist auch noch nicht bezeugt. Also offensichtlich wird hier von einer Zeit gesprochen, die wir noch nicht ganz erreicht haben. Wir sehen hier aber, dass es theoretisch ein Potenzial gegeben hätte, damals schon auf diesen Weg zu gehen. Also die Prophezeiung ist ja nicht ganz neu. Und ihr werdet ansässig sein im Land, das ich gegeben habe euren Vorvätern. Wie Hitemli, und ihr werdet mir sein, Leam, und zu einem Volk sein, Vanochi Ehelachem Lelokim, und ich werde euch zu Gott sein. Übrigens hat das von der Wortwahl, von der Phrasierung her, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was Gott zu Mosche sagt in Mitzrayim, wenn Mosche sich beklagt, nachdem er das erste Mal bei Pharao war, dass er keinen Erfolg hatte, und Gott diese berühmten 4 Aussprüche sagt, die wir bei den Verlesern der Pesach Haggadah wiederfinden. Ich werde euch herausnehmen von unter den Lasten Ägyptens und so. Da kommt auch vor, und ich werde euch mir zum Volke nehmen, und ihr werdet wissen, dass ich Gott bin. Also das hat eine Assoziation hier an dieser Stelle. Vehoshati etchem mikol tum utichem, und ich werde euch retten von all euren Tumas, von all eurer Unreinheit. Vekarati el hadagan vehirbeti oto velo eten alechem ra'af. Und dann werde ich rufen zum Getreide und werde es viel machen, und ihr werdet keinen Hunger haben. Vehirbeti et pri ha'etz utnuvat ha'zadeh lema'an asher lo tikhu ot chapat ra'af bagoyim. Und ich werde also viel machen, dass die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes, und ihr werdet keinen Hunger mehr haben. Uschartem et dachechem ha'ra'im, und dann, interessanterweise dann, die Reihenfolge ist ja interessant, ihr werdet dann euch erinnern an eure schlechten Wege. Um alle Lechem, und an eure Taten, Asher lo tovim, die nicht gut waren. Und kotem bifnechem al avonotechem ve al tumatechem. Hier kommt eigentlich erst ein gewisses Gefühl von Torah hinein, dass dann, wenn das alles geritzt und geregelt ist, und das Volk das Verständnis erworben hat, dann sieht es plötzlich, welche schlimmen Taten es gemacht hat, und wird das anständig bereuen auf einem entsprechenden Niveau, wo sie es dann wirklich auch einsehen. Und jetzt kommt aber wieder, Lolima an Chemani Osene um Hashem Elohim. Ich mache das nicht um euretwillen, sondern Gott macht das, damit er zeigt, wer er ist. Hier ist ein neuer Absatz bei Lamed Gimel, glaube ich. Ich habe eine Edition, die keine Absätze hat, aber ich glaube, hier wäre einer. Ku amar Hashem Elokim beyom tahari etchem mikol avonotechem v'shafti et ha'arim v'nivne'u ha'charavot. Hier kommt der neue Ausspruch. Gott sagt, an dem Tag, an dem ich euch reinigen werde von allen euren Sünden und ich werde dafür sorgen, dass die Städte wieder besiedelt sind und dass die Ruinen aufgebaut werden. Das kann man übrigens alles sehr zionistisch lesen. Wer Aretz, Haneshama, Te'avet und das Land, das da verwüstet war, Tachat Asher Hatashem Amale Enikol Over, das nachdem es verwüstet war für jeden, der es gesehen hat, Ve'amru ha'aretz ha'lesu ha'neshama ha'takegan Eden. Dieses Land, das so verwüstet war in der Zeit, in der er nicht drinnen war, das wird fruchtbar sein wie ein Garten Eden. Ve'he'arim ha'charavot ve'ha'neshamot ve'ha'nehechsarot ve'zorot yashavu. Und die Städte, die zerstört und ruiniert waren, die sollen wieder feste Festungen sein. וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם כי אני השם בניתי. Und die Völker rundherum sollen wissen, dass ich Hashem das gebaut habe, was da verwüstet war. Ich Hashem habe gesprochen, die Bartide Asiti habe gesprochen und habe es gemacht. Hier endet die Haftarah nach den Sephardim. Die Aschkenasen finden war zu kurz. Wir brauchen noch ein paar Sätze, aber harmlos. Wir haben schon ärgere Varianten gesehen. Aber ein paar Sätze hängen Aschkenasen noch an. Kuhamar Hashem Elokim od zot aidaresh levet Israel la'azot lahem arbe otam katzon adam kitzon kodashim kitzon Yerushalayim bemuadeha ken kihiena he'arim he'cheravot Leot zon Adam, Veyaduki ani Hashem. Das setzt das fort, was gerade gewesen ist. Da fängt ein neues Absatz an, aber das setzt durchaus das fort, wo wir gewesen sind und ist jetzt kein besonders neues Thema. Gott wird dafür sorgen, dass es mehr gibt im Land, sowohl an Menschen als auch an Schafen, also sowohl an Bevölkerung als auch an Lebensunterhalt. Und sie sollen sein, so wie die, wie das Vieh von Jerusalem an seinen Feiertagen, also die Tiere, die man für die Opfer gehabt hat, so sollen die zerstörten Städte wieder gefüllt werden mit Zon Adam, mit Menschen, die sich so verhalten wie die Herde Gottes. Und sie soll alle wissen, dass er Hashem ist. Wenn wir jetzt ein bisschen versuchen zu schauen, was da los ist. Hatten wir also in der Mitte dieses Abschnittes das Motiv, Gott wird uns bewerfen mit reinem Wasser und uns reinigen von all dieser Tumma. Also soweit einmal relativ einfach, was das zu tun haben könnte mit Parashat Parah. Je mehr wir ins Detail gehen, umso komplizierter wird es. Versuchen wir ein paar Punkte zu erkennen. Es gibt am Anfang diese Stelle, jemand will noch zu uns, schauen wir mal. Es gibt am Anfang diese Stelle, dass das Volk sich verhalten hat schlecht und dass sie deshalb in eine Tuma, in eine Unreinheit gerutscht sind, aufgrund ihres sündhaften Verhaltens. Das so ist wie eine Frau, die nie da ist, die abgesondert sein muss. Das ist zunächst einmal eine Erklärung, also eine Frau, wenn sie nie da ist, kann nicht mit ihrem Mann sein. Und genau so kann das Volk, das sich da versündigt hat, jetzt nicht sein mit dem Land. Das ist irgendwie das Bild. Soweit okay. Es gibt hier oft ein, ich glaube, ein Missverständnis. vor allem wenn so aus wissenschaftlichen Kreisen diese Textstellen betrachtet werden, dass hier die Frau, die nie da ist, irgendwie negativ dargestellt wird, weil das ein negatives Bild ist. Und man fragt sich dann zu Recht, na, Moment einmal, eine Frau, die einfach ganz natürlich ihre Blutung hat, die hat ja nichts angestellt. Alles so, was ist das für ein komischer Vergleich, dass hier eine Person, die ja sicher nichts falsch gemacht hat, als Gleichnis herangezogen wird für die Menschen, die sie so versündigt haben. Jetzt das, worum es geht, ist natürlich das Bild der Absonderung. Und das ist jetzt nicht irgendwie wertend zu verstehen. Aber ich glaube, es steckt hier sogar noch etwas dahinter. Und das behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht lese ich es in den Text hinein. Vielleicht bin ich ja zu kreativ. Aber ich versuche hier eine Unterscheidung zu machen. Wir haben hier dieses Bild von der Tuma einer Nida, wo ich gesagt habe, es gibt ja verschiedene Arten von Tuma und verschiedene Reinigungsrituale. Und eine Frau, die Nida ist, die geht einfach in die Mikwe. Und dann haben wir später im Text, dass Gott sagt, ich werde euch bewerfen mit den reinen Wassern. Das ist ein bisschen was anderes. Da geht nicht jemand untertauchen, sondern da bewirft, bespritzt Gott uns mit reinem Wasser. Und das erinnert eigentlich mehr an das Ritual des Wassers von der Asche der roten Kuh, wenn wir jemanden reinigen wollen von Tod. Wir werden gleich sagen, im Detail nicht hundertprozentig, aber es erinnert uns mehr. Und obendrein haben wir diese Assoziation natürlich, weil die Chachamim haben sich irgendwas dabei gedacht, diese Haftara zu Parashat Parat zu geben. Also wir haben auch so das Gefühl, das muss ein bisschen was zu tun haben mit der Asche von der roten Kuh. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich habe einen Hinweis gefunden, den ich jetzt aber ein bisschen selbstständig ausbaue, in einem Shiur von der Doktor, glaube ich, Tova Ganzel, die eine Expertin für das Buch Jeskel ist, wie wenige Menschen, die erwähnt zu diesem Kapitel, dass hier in dem Abschnitt, wo es heißt, Gott wird uns bewerfen mit diesem Mayim Tihorim, mit diesen reinen Wassern, das ist eine Reinigung, die wir nicht selbst machen können. Und ich glaube, es ist interessant, hier zwei Stufen zu unterscheiden. Es gibt die Möglichkeit, nicht nur jetzt bei verschiedenen Arten von Tuma, die der Mensch sich zuziehen kann im Leben, wo man vielleicht auch gar nichts dafür kann. Also auch jemand, der ein Begräbnis gemacht hat und deshalb sich an einem Leichnam verunreinigt hat, hat er nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil, diese Person hat eine große Mitzwa gemacht. Aber wenn wir das Bild der Tuma als für die spirituelle Tuma heranziehen, weil die Leute ihre Sünden gemacht haben, sind sie jetzt davon Tamei, gibt es vielleicht auch verschiedene Arten. Und es gibt diese Möglichkeit, so tamé zu sein, wie eine Nida, eine Frau, die nach ihrer Blutung Nida ist und die jetzt in eine Mikwe gehen soll. Und es gibt eine ganz andere Möglichkeit, tamé zu sein, durch die Berührung mit einem Toten, wo man das Wasser mit der Asche von der roten Kuh braucht, das wir heute nicht haben, weshalb wir alle diese Tumor haben. Aber solange es das gab, sind die Menschen dadurch rein geworden. Das hat ganz anders funktioniert. Was ist ein wesentlicher Unterschied? Und das ist der Punkt, den ich von der Tova Ganzel aufgeschnappt habe. Das ist eine Reinigung gewesen, die man nicht selbst machen konnte. In die Mikwe kann man alleine gehen. Ist heute jetzt nicht die Praxis. Wir haben Mikwen, die ausgestattet sind und gebaut sind, insbesondere für Frauen, wo eine Mikwefrau ist, die dafür sorgt, dass alles korrekt gemacht wird. Aber theoretisch und in älteren Zeiten gab es das bitte auch, wenn jemand untertauchen wollte in einer Mikwe, konnte der in irgendeinem Fluss untertauchen oder sie. Also ich brauche dafür keine Hilfe von dem anderen. Das macht man selbst aus eigener Kraft. Man stellt fest, ich brauche diese Reinigung. Gibt gewisse Regeln, okay, wenn ich mich mit den Regeln auskenne, dann mache ich das einfach. Und dann gibt es eine andere Stufe, wo man braucht, dass das der andere macht. Und dieses Wasser mit der Asche von der roten Kuh hat einen Kohen gebraucht. Nämlich bei der Herstellung. Das Schlachten der Kuh hat ein Ritual gebraucht. Also erstens war es ein Kohen, der geschächtet hat. Und dann wurde von dem Blut der Kuh etwas, nicht auf den Altar, sondern auf das Ohel Moed am Anfang gesprengt. Und also es war ein Kohen involviert, das überhaupt herzustellen. Und dann braucht derjenige am Schluss Also es war die Asche da, es war das Wasser da und das musste dann so zusammengemixt werden, dass das Wasser war, mit dem der Unreine besprengt werden konnte. Oder sie braucht jedenfalls einen anderen Menschen, der das macht. Also wenn ich brauche, dass ich mit irgendeinem Wasser bespritzt werde, dann kann ich das nicht selber machen. Das musste der andere für mich machen. Und hier haben wir dort, wo es in der Mitte unseres Kapitels heißt, dass Gott wird werfen, Sarakti Alechem Mayim Tehorim, das ist der Satz Nummer 25. Sarakti Alechem Mayim Tehorim, ich werde auf euch werfen die reinen Wasser, Utartem Mikol Tumotechem, und ich werde euch reinigen von allen euren Tumas. Da ist das etwas, das kann nur Gott mit uns machen. Das können wir selber gar nicht machen. Und das passt natürlich sehr gut in diesen Kontext, dass Gott sagt, wisst ihr was, ich mache das nicht für euch, weil ihr habt euch das gar nicht verdient. Ich mache das, um meinen Namen in der Welt groß zu machen. Also wir sind ja die, die darauf warten müssen, dass Gott das großzügigerweise tut. Und er tut es nicht, weil wir es verdient haben. Und jetzt kann ich aber fragen, was ist irgendwie der Punkt, wann das eine und wann das andere? Und ich glaube, das ist das, was ich am Anfang versucht habe anzumerken, dass hier die Reihenfolge, in der die Begriffe kommen am Anfang des Abschnittes, hier vielleicht einen Hinweis bieten. Es gibt Handlungen, irgendwelche sündhaften Handlungen, die machen seelisch Tamé, so weit so klar. Und das ist ein Schmutz, der muss wieder runtergewaschen werden. Und da gibt es aber offensichtlich Aktivitäten, die sind einfach, ich sage jetzt irgendwelche Averes, wo der Mensch, wenn er Tschuwa macht, das ist das, was wir gesehen haben, wenn die Nieder in die Mikwe geht, ich muss was tun, um mich zu reinigen, dann kann der Mensch das machen und braucht dafür nicht, dass irgendetwas von jemandem kommt, wo der Mensch das selber gar nicht lösen kann. Und dann haben wir aber den Punkt des Götzendienstes. Und der ist der, der in der Liste der Handlungen ein bisschen später genannt wurde, als wegen euren Taten habe ich euch rausgeworfen aus dem Land. Und das ist möglicherweise jetzt der Punkt, wo es eben nicht so einfach geht. Ich würde vorschlagen, hier zu vergleichen die Berührung, die Tuma durch die Berührung mit einem Toten, mit der spirituellen Tuma, die durch die Berührung mit dem Götzen geschieht. Weil der Götz ist auch ein Toter. Der Götz ist eine Vorstellung von Gott, die tot ist, die unlebendig ist. Wir haben diesen berühmten Satz in den Psalmen über die Götzen, die Augen haben und nicht sehen und Ohren haben, die nicht hören. Also das hätte ich so ein bisschen im Kopf. Dass das hier die Parallele ist, wenn du das angerührt hast, dann brauchst du ein Reinigungsritual, wo du nicht einfach selber in die Mikwe untertauchen kannst, du suchst irgendeinen Fluss, der in der Natur da ist und tauchst dich unter, sondern da musst du warten, bis einer kommt und dich mit dem reinigenden Wasser bespritzt. Es ist anzumerken, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen dem Bespritzen mit dem Wasser, das die Asche der roten Kuh hat, und dem mit Wasser bewerfen, das wir hier haben. Das sind zwei verschiedene Wörter, die in Übersetzungen oft untergehen. Es gibt Stellen in der Tora, wo davon die Rede ist, dass irgendwo Blut auf den Altar gesprengt wird oder solche Sachen. Oder wie hier Wasser reinigend auf jemanden, eigentlich nur hier, nur bei der Para-Adoma und hier in unserer Haftara, Wasser reinigend auf jemanden gespritzt wird. Und da gibt es aber zwei verschiedene Wörter. Was wir in der Haftara haben, ist Sarak, das heißt eigentlich werfen. Und das gab es bei den Korbanot, dass Blut auf den Altar geworfen wurde. Übersetzungen beschönigen das manchmal ein bisschen, wenn sie sprengen sagen, weil das klingt dann so wie ein bisschen nett Spritzer, sondern es wurde wirklich das Blut, wusch, eine ziemlich große Menge, so ein Blut von einem Opfertier gibt was her, eine ziemlich große Menge auf den Altar geworfen. Das gehört auf diesen Altar. Während es gibt den Begriff von der Wurzel Nun Sayin Hey, was allerdings oft ohne Nun erscheint, Yis Hey und so, ja. Das ist so ein Sprengen von Töpfchen. Und bei der Asche von der roten Kuh, wenn das Wasser dann mit der Asche angerichtet wird, dann wird der Unreine besprengt mit so ein paar netten, freundlichen Spritzern von Tröpfchen. Und hier in der Haftara haben wir aber das Gott, Wesahakti alechem im Theorem, ich werde auf euch werfen, die reinen Wasser. Also das ist wesentlich intensiver. Ich nehme aber an, dass das auch schon die Antwort ist, was der Unterschied zu bedeuten hat. Es ist einfach wesentlich intensiver. Es geht ja nicht um ein paar Spritzer von etwas, was Teil des Laufs der Welt ist. Ein Mensch kam mit einem Leichnam in Berührung, kommt vor, ist so, braucht diese Reinigung. Eigentlich ist da nichts Böses passiert, er braucht diese Reinigung, aber es ist nichts Böses passiert. Und in der Haftara reden wir davon, dass die Menschen sich mit Götzendienst verunreinigt haben. Und da muss Gott ganz ordentlich Wasser werfen.
Also im normalen Ritual ist es bespritzt werden,
Ja.
wenn es um die Reinigung geht, aber
Richtig.
hier ist
Und
es
hier in
andere,
der
man geht
Haftara
außen.
ist es, Gott
Okay.
wirft auf uns die Mayim Tihorim, die reinen Wasser. Und das ist übrigens auch ein Begriff, der, das schaut hier, wenn man das so liest, sehr harmlos aus. Mayim Tihorim, reine Wasser, kommt aber sonst nicht so oft vor. Es ist eigentlich eher von anderen Bezeichnungen wie Medida die Rede. Und Mayim Tihorim ist also anscheinend auch als Begriff ein bisschen was Spezielles. Das ist also anscheinend ein bisschen mehr als das, was sonst ein Reinigungswasser ist. Also was ich glaube, dass hier der Punkt ist, ist, dass weil sich Am Israel mit entweder einem Götzendienst oder vielleicht auch einem Verlassen von Gott, das muss jetzt nicht gleich heißen, dass die fleißig in einen Baalstempel gegangen sind, sondern das kann ja auch heißen, dass sie jetzt gefunden haben, mir wurscht, aber jedenfalls Gott nicht mehr im Bild haben, Tamé gemacht haben, dass das ist, was hier gereinigt werden soll und wo hier die Reinigung nur von Gott höchst selbst kommen kann und wo sie kommt, weil Gott das macht, um darzustellen in der Welt, wer er ist. Und nicht, wir das gar nicht mehr in Händen haben, im Unterschied zu anderen Sachen.
Ist die Intensität auch, um nicht nur quasi die äußere körperliche Verunreinigung am Toten, sondern weil das bis ins Innere geht, das muss durchdringen, das ist wie das ganze
Würde ich
Gebäude, was
auch in
beschüttet wird.
Erwägung ziehen. Das würde ich auch in Erwägung ziehen. Wir reden ja hier von einer spirituellen Tumah, die was Tieferes sein kann. Ich meine, all diese Sachen von Tara und Thomas haben etwas Spirituelles. Also die Berührung mit einem Toten ist jetzt auch nicht das Physikalische, sondern ist auch das, was es mit der Psyche macht. Wenn man versucht, diese Konzepte von Thomas zu verstehen, und ich behaupte bitte nicht, dass ich sie umfassend verstanden habe, aber wenn man versucht, ein bisschen eine Idee zu bekommen, worum geht es da mit verschiedenen Kategorien von Thomas, dann ist es ja so, dass es immer wieder um Tod geht, der die Thomas hervorruft. Also auch die Blutung einer Frau ist ein absterbendes Leben. Auch ein dann sinnloser Samenerguss eines Mannes ist ein absterbendes Leben, potenzielles. Also es hat immer etwas mit Unlebendigkeit, mit Tod zu tun. Und eine Erklärung, wieso man Tamé wird, wenn man einen Toten berührt hat, ist einfach das, was es in der Seele mit uns macht, dass wir diesen Eindruck haben von jemandem, der gerade gestorben ist. Das macht dumpf, das versperrt, blockiert etwas. Und es gibt manchmal Leute, die versuchen, den Begriff Tum'a wie eine Blockade, wie ein verstopftes Rohr, der Fluss des Heiligen funktioniert nicht mehr so gut zu beschreiben. Alles so, das ist natürlich immer eine spirituelle Sache. Aber hier geht es wahrscheinlich viel, viel tiefer ans Eingemachte, wenn man den lieben Gott aus dem Leben rauslässt. Und natürlich haben wir heute jetzt nicht das Problem, dass Götzendienst in der Form in wäre, wie das in der Antike der Fall war. Also wir können das heute mal lesen, aber das Denken betrifft uns nicht, weil wir beten keine babylonischen Gottheiten an und auch keinen Zeus oder wer halt sonst noch herumgelaufen ist in der Weltgeschichte. Aber was es sicher schon gibt in der modernen Welt, ist, dass man zwischendurch vergisst, den lieben Gott auch noch im Leben ranzulassen bei der Tür. Das kommt ganz sicher vor. Und wenn man sich dorthin begeben hat, dass man meint, ich kann das alles ohne Gott, was ich im Leben mache, oder ich habe alles unter Kontrolle, ich weiß, was ich tue und Gott brauche ich dafür nicht, ist das auch eine Art von Götzendienst. der halt der modernere Götzendienst ist. Und in dem Sinn kann uns diese Haftara immer noch ansprechen. Also das ist, glaube ich, der Punkt, um den es hier geht. Abgesehen davon, dass die Haftara dann eben auch anzeigt, Gott will hier dann die Zerstreuten ins Land einsammeln. Und wir haben gesehen, dass die Reihenfolge hier ein bisschen auffällig ist. Nämlich zuerst kommt das Einsammeln und das Besiedeln im Land. Und dann kommt, er wird uns retten von unserer Tum'a, von all unseren Tum'as. Und uns das Herz austauschen. Ihr werdet dann erinnern, was ihr gemacht habt. Alles so, hier sind irgendwie zwei Schritte, wie sich die messianische Zeit entfalten wird. Nämlich zunächst einmal beim Einsammeln der Zerstreuten ändern sich die Menschen noch nicht so sonderlich viel anscheinend. Aber dann kommt erst der richtige Erkenntnisprozess, der dann alles das bewirkt, was an wunderschönen Dingen dann versprochen wird, dass das Land fruchtbar sein wird und dass es keinen Hunger geben wird und so weiter. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem sephardischen und dem aschkenasischen Schluss liegt einfach darin, dass der aschkenasische Anhang hier noch mehr von einem positiven Ende betonen will. Wir haben immer gesagt, Haftarot enden positiv, weil am Schabbes wollen wir, dass die Haftara positiv endet. Und der Schluss der sephardischen Version ist insofern jetzt nicht negativ, als er darstellt die Macht Gottes. Ich, Hashem, ich habe das gebaut, was da niedergerissen wurde und ich habe es gemacht. Aber es hat schon vielleicht ein bisschen noch diesen Geschmack von, da war ja was zerstört. Und die drei Sätze dazu bringen das mehr in die Richtung, was alles wachsen wird. Dort, wo diese Fahrt im Enden ist, aber tatsächlich auch ein Absatz aus. Also der Grund für das frühere Ende ist anscheinend einfach, dass da ein Absatz im Text aus ist und der Schluss geht als Schluss. Ist kein Grund zu sagen, ah, das können wir nicht machen. Das Motiv, die drei Sätze noch hinzuzufügen, ist aber, glaube ich, einfach dann das Positive, was alles Schönes passieren wird, noch mehr hervorzuheben. Ja, das war zu einem etwas schwierigen Teil von Haftarah.